in Deutschland zu sein. Und wir sind dankbar, hier heute zu sein und auch für einen schönen Tag, den wir mit euch verbringen dürfen. Wir haben einen kurzen Update. Und ich versuche jetzt 6 Jahre so in 5 Minuten zu berichten. Zuerst unsere Kinder. Auch wieder, wir sind dankbar dafür, hier zu sein, auch Zeit mit der Familie zu verbringen. Wir waren für viele, viele Jahre getrennt, als wir in Asien waren. Aber einfach Zeit jetzt mit unseren Kindern und auch Enkelkindern zu verbringen, das ist für uns etwas sehr, sehr Besonderes. So, Tanja und James in England, wir waren gerade da, ich erzähle in einem Moment, aber dann auch Joshua und Nicola auf der linken Seite in Frankfurt und dann auf der rechten Seite die Anita und der Sascha. Und die sind dann die sind in Köln mit uns, so circa 30 Gehminuten voneinander sind wir. Und das ist einfach schön. Dann die 4 Enkelkinder. Auf der linken Seite Tanjas 2 Kinder, Malaika und Leila. Und dann auf der rechten Seite Maya und Noah. Und damit mit Noah ist dann die Frauendynastie jetzt gebrochen. Und ja, wir verbringen viel Zeit dann mit Maya und Noah, die sind da mit uns in Köln, aber wirklich diese Zeit jetzt die letzte paar Wochen in England war sehr schön, einfach wieder Tanja und Familie zu sehen und trotz aller Einschränkungen und Corona-Tests und lange Geschichte, trotzdem hatten wir eine sehr schöne Zeit mit ihnen. Ja, die Berufung der OMF International. Ich möchte das ganz kurz hier erwähnen. Das hat diese Vision sozusagen hat uns begleitet für die letzten 38 Jahre. Unter alle Völkern Ostasiens wachsen durch Gottes Gnade einheimische biblische Gemeindebewegungen und Missionsbewegungen. Und es ist sehr wichtig, die zwei zusammen zu sehen. Es ist nicht nur Gemeinde zu gründen, sondern auch Missionsbewegungen zu gründen. Ich komme dazu. Wir arbeiten in all diesen Ländern. Ich werde sie jetzt nicht alle durchgehen, aber in meinem Gebiet, ich war dann internationaler Leiter für was wir Ostasien Süd genannt haben und die Länder. Die sind so die Länder, die Arbeit in den Ländern, wofür ich dann zuständig war. Noch gibt es viele Menschen, die wir mit dem Evangelium erreichen möchten. Und es gibt dann verschiedene Teams und die arbeiten unter diesen Menschen. Diese Gemeindebewegungen, Gemeindegründung, das Evangelium weiterzugeben. Aber was auch wichtig ist, dann die Missionsbewegungen. So zum Beispiel jetzt auch wieder in der Corona-Zeiten haben wir gemerkt, in Indonesien zum Beispiel gab es unser größtes Team von ausländischen Missionaren. Zurzeit haben wir nur noch 2 Ehepaare. Aber wir haben ein einheimisches Team. Und sie sind da. Sie sind anwesend sozusagen. Und dieses Team da zu fördern, zu helfen, zu schulen, das war dann auch Teil unserer Arbeit. Als ich dann ankam vor 6 Jahren in diese Aufgabe als internationaler Leiter, habe ich dann unsere Leute in Indonesien gefragt, was kann ich tun, wie kann ich dienen? Und sofort kam dann die Antwort, wir brauchen einen geistlichen und einheimischen Heimatleiter für Indonesien. Und das hat gedauert, aber ich bin Gott so dankbar für den Herrn Triawan Wicaksono und seine Frau Annie. Triawan hat jetzt im August angefangen mit der Aufgabe als Heimatleiter oder Missionsleiter für OMF Indonesien. Und das ist für mich eine sehr große Gebetserhörung. Dann OMF Malaysia. Hier auch gab es dann viel zu tun. Und wir schicken dann Missionare nach Malaysia, aber auch Missionare von Malaysia gehen dann nach China und verschiedenen anderen Ländern. Da hatten wir auch viel mit dem Team zu tun. Und ein Höhepunkt für uns war ein Besuch aus Bielefeld. Und einfach, dass wir zusammen da diese Gemeinschaft hatten. Und das Team hat dann auch unsere Mitarbeiter in Malaysia kennengelernt. Der neue Missionsleiter dann von Malaysia ist Tan Yukyong und seine Frau Limen. Der vorherige Heimatleiter ist jetzt im Unruhestand. Und ich meine das ernst, es ist wirklich Unruhestand. Er arbeitet noch weiter, aber der neue Missionsleiter ist dann da. Und dann dazu kommt auch dann Partnerschaften. So zum Beispiel, ich habe schon von Indien gesprochen, von unseren Partnerschaften in Indien. Da haben wir der Dr. Raja Singh kennengelernt und seine Frau Fanny. Zusammen haben wir viel gemacht. Und vor ein paar Jahren haben wir dann einen Vertrag so zwischen unseren zwei Organisationen unterschrieben. Und jetzt sehen wir die Frucht davon. Und die Familie Murray werden bald von Indien nach Kambodscha mit Indien Evangelischer Mission und OMF zusammen als Partnerschaft nach Kambodscha werden sie dann als Missionare gehen. So, wir sind sehr dankbar für nicht nur, was wir als Gemeindebewegungen sehen, sondern auch auch Missionsbewegungen. Das war mein Leben das letzte Jahr und ich glaube für uns alle. Aber manchmal war das auch schon 8 bis 10 Stunden am Tag in verschiedenen Sitzungen überall in der Welt. Das war eine Konferenz in den Philippinen. Ich war eingeladen im November letztes Jahr in diese Konferenz da 9 Vorträge zu geben. Ich konnte dann nicht zu den Philippinen fliegen und alles ging dann per Zoom. Und so ist es auch möglich. Meine Aufgabe jetzt als internationalen Leiter habe ich weitergegeben. Und mein Nachfolger ist der Nicky Chong und seine Frau Hannah. Die stammen aus Singapur und fangen eigentlich in diesem Monat jetzt mit dieser neuen, für sie, der neue Aufgabe. Meine zukünftige Aufgaben, ich erzähle dann davon ein anderes Mal, aber nur so als Vorgeschmack kann man sagen. Was ich wirklich so als Berufung sehe, ist nach einer langen Zeit, wo ich dann in der Leitung war und auch als Missionar tätig war, das jetzt auch weiterzugeben an der neuen Generation. Und das war eine Einladung eigentlich von dieser Gruppe, eine Gruppe von 50 oder so, jüngere Leiter, alle zwischen 30 und 40 Jahre alt, sie dann so zu begleiten, auch in ihrem Weg. Und das ist dann für mich so, ab Januar wird diese neue Aufgabe dann anfangen. Zwischendrin, zwischen jetzt und auch Ende des Jahres, haben wir unser Heimataufenthalt. Und wir werden dann circa 2-mal im Monat eventuell hier in Bielefeld erscheinen. Nicht immer zum Dienst, aber auch einfach mal zum Besuch. Und wir freuen uns auch dann Gemeinschaft mit euch zu haben und eventuell dann auch zu besuchen. Das können wir mal zusammen regeln. Aber wir freuen uns dann auch einfach euch auch mit zu besuchen. So, dann ganz kurz dann mein Bericht. Und danke, das können wir mal ausschalten. Wir haben jetzt gerade sehr ermutigende Worte aus Römerbrief Kapitel 8 gelesen. Das Thema meiner Predigt heute lautet: Gott, was machst du eigentlich? Gott, was machst du eigentlich? Und es basiert sich dann auf Apostelgeschichte Kapitel 8 und Kapitel 11. Nur so einen Hintergrund dazu geben: Die Geschichte fängt eigentlich mit der Steinigung des Stephanus am Ende des Kapitels 7. Und ich lese nur dann ein Vers aus Kapitel 8, Vers 1. Saulus aber hatte Gefallen an seinen Tode, das heißt Stephanus Tode. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Samarien, nur die Apostel nicht. Und jetzt merken Sie schon, was so als Hintergrund, so als Kontext wir haben. Es war eine sehr schwierige Zeit für diese Gemeinde in Jerusalem. Es setzte sich da eine große Verfolgung der Gemeinde und Saulus versuchte da dann die Gemeinde zu zerstören. Und er drang dann systematisch in die Häuser ein, er ließ Männer und Frauen dann im Gefängnis werfen, manche waren auch hingerichtet und alle verstreuten sich dann in Judäa und Samarien und manche gingen sogar sehr weit weg nach Phönizien, nach Zypern und auch Antiochia. Und nur für uns so also ein Bild zu machen: Antiochia liegt circa 500 Kilometer von Jerusalem entfernt. Für uns heute nicht so eine große Entfernung. Das schaffen wir in 5 bis 6 Stunden, manche sogar in 2 bis 3. Aber damals mit Familie, mit Kindern, es dauerte eventuell einen Monat, 500 Kilometer zu wandern. Und das war weit weg. Und es ist sehr bemerkenswert, dass Lukas das ganze katastrophale Ereignis in nur ein paar Verse schildert. Und Paulus selber bietet so eine ganz kurze Ergänzung in Kapitel 26. Und da kann man das lesen. Ich möchte nur eine Sache da zitieren und die sind dann Paulus' Worte. Er sagte: Ich war völlig außer mir vor Wut über sie, über diese Christen. Und ich verfolgte sie sogar bis in die Städte im Ausland. Und man bekommt den Eindruck von einer sehr, sehr grausamen Epoche. So, wir stellen fest, dass Konflikte und Probleme in der Welt und auch in der Gemeinde von vor 2000 Jahren nicht fremd waren. Und 2 Jahrtausende später erleben sie wir auch. Manche Probleme sind ähnlich. Noch sind Leute verfolgt wegen ihres Glaubens. Und manchen Orten der Welt sind Katastrophen wie Hungersnot und Überschwemmungen auch Teil des Lebens. Zum Beispiel in den Philippinen. Und jetzt, auch hier in Deutschland, in unserer Zeit, in unserem Raum, sind sie uns näher gekommen. Ne? So ganz in der Nähe von uns, vor einigen Monaten. Wie ist es dann so, wenn wir dann daran denken, diese Katastrophen, diese Probleme, diese Herausforderungen, und wir fragen dann Gott, was machst du eigentlich? In 1987 hat Warren Bennis von einer VUCA-Welt gesprochen. VUCA ist Englisch, auf Englisch heißt es dann Volatility, das ist Unbeständigkeit. Uncertainty ist Unsicherheit oder Ungewissheit. Complexity, das ist dann Komplexität. Und dann Ambiguity heißt Mehrdeutigkeit. Und er hat von dieser Welt, von unserer Welt heute, der mehr ungewiss ist, mehr unbeständig ist, mehr komplex ist und mehr mehrdeutig ist. Und das merken wir. Aber auch damals in Apostelgeschichte war die Welt unberechenbar. und war die Welt sehr unsicher. Und deswegen schauen wir dann auf unsere Geschwister damals und wir lernen etwas von ihnen. Und zuerst merken wir, sie haben ihren Glauben nicht aufgegeben. Sie haben ihren Glauben nicht aufgegeben. Wir können uns vorstellen, was die Menschen durchgemacht haben. Sie hatten Angst, sie hatten Stress, sie hatten Verzweiflung, Verlust, Trauer. Kinder haben ihre Eltern verloren. Und dann kam die Entscheidung, aus Jerusalem zu fliehen. Und trotz der schwierigen Situation waren sie bereit zu gehen, waren sie bereit, alles aufzugeben. Nur nicht ihren Glauben. Und sie hielten fest an Gott. So vor einigen Wochen war ich mit einem Mitarbeiter in Verbindung durch Zoom. Er ist Feldleiter von einem Team in einem asiatischen Land. Und er erzählte da von ihrem Lockdown in diesem Land. Und Lockdown in diesem Land, es ist nicht wie Lockdown hier in Deutschland. Was wir hier hatten, war kein Lockdown, wenn man daran denkt. Für sie bedeutet Lockdown 24 Stunden am Tag in der Wohnung zu bleiben. Das bedeutet, man darf nur eine Person in der Familie darf zweimal der Woche einkaufen gehen. Und das wird kontrolliert. Und dann dazu kommt dann ständig auch Fehlinformationen von der Regierung. Und sie sagen die Leute, dass wenn sie mit dem Virus infiziert würden, würden sie mit Sicherheit sterben. Das bedeutet, eine Infektion bedeutet sogleich ein Todesurteil. Das ist dann die Fehlinformation, die sie weitergeben, nur die Leute einzuschüchtern. Und deswegen verbreitet sich so viel Angst. Und die Mitarbeiter, die wir da haben, sie müssen genauso da in diesen Umständen leben. Und sehr viele sind gestresst, sehr viele haben Schlafstörungen. Aber was mich so berührt hat, war, diese sind ausländische Mitarbeiter. Sie haben die Wahl, das Land zu verlassen. Aber sie sind geblieben. Und sie sind geblieben, weil sie ein Zeugnis für Jesus sein möchten. Jesus sagt in Johannes 16, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und Jesus weiß, dass wir als Menschen, dass wir Angst erleben. Und Angst und Furcht in dieser Welt sind einfach eine Realität. Und das haben wir. Aber Jesus sagt uns auch als seine Nachfolger, ich habe die Welt überwunden. Und Jesus ist der Sieger, nicht die Angst. Jesus ist unser Herr, nicht die Angst. Und deswegen dürfen wir Frieden haben als Jesu Nachfolger. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Problemen oder Herausforderungen. Frieden bedeutet, Ruhe zu haben, trotz Stress, trotz Schwierigkeiten. Und Frieden ist das Wissen, dass Jesus hier mit uns ist. Und er ist immer Immanuel, nicht nur zu Weihnachten. Er ist immer, immer Immanuel. So, sie haben ihren Glauben nicht aufgegeben. Aber zweitens, sie haben ihren Glauben weitergegeben. Und man merkt es dann auch in Kapitel 8 und Vers 4. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Und wir lesen da die schöne Geschichte da zum Beispiel von Philippus in Samarien. Und viele kamen zum Glauben. Und es gab dann viel Freude auch in der Stadt. Und dann die ebenso schöne Geschichte von Philippus und dem Kämmerer aus Äthiopien. Und dann in Kapitel 11 ist eine Fortsetzung der Geschichte in Kapitel 8. Und da merken wir, es war nicht nur in Judäa und Samarien, sondern es gab dann diese mutige Gruppe von Menschen aus Zypern und auch Kyrene, und sie haben dann das Evangelium an den Griechen weitergegeben. Und das war mutig, das war kulturübergreifend. Sie waren selber griechisch sprechend und sie gaben dann das Evangelium weiter. Wir haben vor einigen Monaten von einem Ehepaar geschrieben, die sich in einer politisch bedrohlichen Situation befanden. Und sie schrieb dann auch, wie wirkt sich diese Situation auf uns aus? Wir beiden verspüren, dass wir in diesem Land bleiben sollen. Gott ist mit uns und die gute Nachricht wird verkündigt. Auch da eine schwierige Situation, aber sie sind geblieben. Sie wollten dann auch das Evangelium weitergeben und weiter erzählen. Und so wir merken hier, dass die Gemeinde in Antiochia ist gegründet worden, ist da entstanden. Und wir merken hier, dass die Leute haben ihren Glauben weitergegeben. Und deswegen möchten wir uns auch ein paar Fragen stellen. Und wir fragen Gott, was machst du eigentlich? Gott, wo bist du und was machst du in all dem? Gott, was sind deine Pläne und deine Gedanken? Und Gott, was jetzt? Wie geht's weiter? Wenn wir Apostelgeschichte lesen, haben wir dann das Vorrecht, die ganze Geschichte zu lesen. Damals waren die Leute mittendrin und sie kannten nicht das Ende der Geschichte. Aber wir haben das Vorrecht, jetzt das ganze Geschichte zu lesen. Und wir gehen zurück zu Kapitel 1 und wir merken, hier war Jesus zusammen mit seinen Jüngern. Und die fragten Jesus, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Und sie hatten ihre Perspektive, sie hatten ihre Vorstellungen, sie dachten nur an das Reich Israels. Und Jesus' Antwort war, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und Jesus hat sie zwei Sachen erzählt, sozusagen. Zuerst, das ist nicht für uns als Menschen, dass wir alles vorher wissen müssen. Und zweitens, Gottes Perspektive ist viel höher als unsere. Sie dachten nur an Israel. Für Gott sind alle Menschen und alle Völker wichtig. Und bis Kapitel 7 war diese Gemeinde nur in Jerusalem. Aber ab Kapitel 8 ging es dann weiter. Und wie schon gesagt, die Gemeinde in Antiochia ist dann entstanden, es ist dann gegründet worden. Und wenn wir daran denken, die Gemeinde in Antiochia war sehr, sehr wichtig für die Weltgeschichte, für die Weltmission. Und das ist eine sehr spannende Geschichte. Und wir haben nicht die Zeit, davon heute zu reden. Aber wir denken daran, die Gemeinde in Antiochia hätte nicht existiert, wenn es die Gemeinde in Jerusalem keine Zerstreuung gäbe. Und durch diese Zerstreuung ist dann das Evangelium auch verbreitet worden. So, das ist dann sehr wichtig für uns, dass wir da denken. Gottes Wege, Gottes Perspektive sind sehr viel höher als unsere. Und wenn wir diese Hoffnung haben, wenn wir dieses Vertrauen haben, dann ist es sehr wichtig für uns, diese Ausstrahlung dieses Vertrauens und der Hoffnung ist ein Zeugnis auch für die, die insbesondere ängstlich sind. So wir lernen dann, dass Gott uns dazu aufruft, uns Vertrauen in ihn zu erneuern. Und trotz Unbeständigkeit und Ungewissheit und Komplexität und Mehrdeutigkeit haben wir einen Gott, der eine feste Burg ist. Und er ändert sich nicht. Wir leben in einer Welt der Veränderung, aber Gott ändert sich nicht. Und auch ist er kein Gott der Ferne, sondern er leidet mit. Wir lesen in Klagelieder Kapitel 3, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Und dieses Wort für Barmherzigkeit kann man auch als Mitleid übersetzen. Das bedeutet, Gott ist ein Gott, der mitleidet. Und das ist für uns als Christen, als Gläubige auch so eine Art Paradox, kann man sagen. Gott hat seine Perspektive, Gott hat seine Ziele für uns und für die Welt. Und er lässt manche Sachen zu, seine Ziele zu erreichen. Aber er ist auch ein Gott, der in Jesus mitleidet. Und er ist mit uns. Und das ist für uns dieser Paradox, in dem wir leben. Und so wie damals in Apostelgeschichte, ist Gott dabei, mit uns in unserer Zeit Geschichte zu schreiben. Und wie damals, die waren mittendrin. Die kannten nicht das Ende der Geschichte. Und es ist genauso mit uns heute. Wir sind mittendrin. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Aber diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Aber wir wissen, dass Gott diese große Geschichte der Welt im Blick hat. Und er hat auch im Blick unsere individuellen, kleineren Geschichten. Die sind ihm auch wichtig. Und darauf können wir uns auch vertrauen. Wir merken dann auch, dass diese Gemeinde in Antiochia, die waren damals in dieser Zeit auch ziemlich global. Die waren kulturübergreifend. Und ich muss sagen, das ist für mich eine sehr große Ermutigung, wenn ich daran denke, wir sind nicht nur eine Gemeinde in Deutschland oder gar nicht in Bielefeld oder in Deutschland. Wir sind eine weltweite Gemeinde. Und wir stehen zusammen. Und das ist sehr wichtig für uns. Und eine ermutigende Geschichte ist, als China die schlimmste Zeit der Pandemie erlebte, trafen sich damals viele Pastoren, chinesische Pastoren, zum Gebet. Und das war alles bei Zoom, virtuell. Und jede Woche trafen sich vielleicht 200 bis 300 Pastoren zusammen, nur zum Gebet. Und am Anfang beteten sie nur für China. Beteten sie nur für ihre Gemeinden. Und dann würde ihnen das klar, dass auch Europa, Amerika, dass wir hier auch sehr betroffen waren und sind von der Pandemie. Und sie begannen dann für uns hier in Europa auch zu beten und für uns als Gemeinde auch zu beten. Das war sehr ermutigend, das zu hören, dass unsere Geschwister in China für uns beten. Wir stehen zusammen als eine Gemeinde. So, was wir heute dann von unserem Text lernen, ist, dass wir nach oben schauen dürfen. Auch wenn wir ungewiss sind, weiß Gott, was er tut. Und es ist sehr wichtig für uns als die Gemeinde Jesu, uns die Zeit zu nehmen, zu beten, zuzuhören, zu erkennen, was er uns sagt. Und das wollen wir dann auch gemeinsam als sein Volk tun. Und jetzt wollen wir dann zusammen beten. Herr, unsere Welt ist ungewiss und wir haben Angst vor dem, was wir nicht kennen und was wir nicht sehen können. Hilf uns immer neu, auf dich zu vertrauen, was auch immer geschieht, und unsere Augen auf Jesus zu richten. Sei mit uns als deine Gemeinde, nicht nur in Deutschland, sondern auch als eine globale Gemeinschaft. Auch wenn wir aus verschiedenen Kulturen stammen, liegt unsere Hauptidentität in Jesus und nicht in unserer Kultur. Hilft uns dann auch die Welt, der Welt um uns herum, ein Zeugnis zu sein, sowohl in Worten als auch in unserem Leben. Und wir danken dir, dass wir gewiss sein dürfen, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.